Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder glutenfreie Zeit und wir reden heute über eure Fragen. Wir werden uns heute mal gründlich mit dem beschäftigen, was ihr uns auf der Website glutenfrei-kochen.de auf dem Podcast in die Fragenbox geworfen habt. Natürlich habe ich auf dem anderen Ende wieder meine Mutter, die Trudel Marquardt. Hallo.
Hallo.
Ja, heute ganz wichtig, weil wirklich konkrete Fragen zu gewissen Dingen in Nahrungsmitteln kommen. Wir sind keine Mediziner oder Ernährungsberater und alles, was wir in der Sendung sagen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 21 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Frag Trudel, heute mal eine, heute mal mehr als drei Fragen, heute mal fünf Fragen sogar.
Ja, ist ja super.
Finde ich ganz toll.
Finde ich auch prima.
Und wir gehen jetzt einfach mal eine nach der anderen durch. Und zwar fragt die Vivi, welches glutenfreie Mehl ist vergleichbar mit dem normalen Weizenmehl? Hast du da einen Tipp? Ich glaube, die Frage kommt fast mit am häufigsten.
Immer wieder, Vivi. Und es gibt eigentlich kein Mehl, was hundertprozentig vergleichbar ist mit dem Weizenmehl. Es gibt Mehle, die sagen, man kann sie eins zu eins austauschen. Ich würde dir aber trotzdem empfehlen, wenn du ein normales Rezept auf glutenfrei umwandeln ist, nimm einfach so circa 10% weniger Mehl oder ein Ei mehr. Glutenfreie Mehle brauchen einfach mehr Flüssigkeit. Also generell kann ich dir jetzt kein Mehl sagen, was hundertprozentig gegen Weizenmehl auszutauschen ist. Ich hoffe, dass dir das weiterhilft.
Wir haben aber schon in verschiedenen anderen Folgen dieses Podcasts genau dieses Thema aufgegriffen, weil die Frage auch immer wieder kommt. Und ich glaube, am Ende, nachdem ich das jetzt ja auch schon ein paar Mal gehört habe, glaube ich, am Ende ist es einfach auch wichtig, die Dinge auszuprobieren und sich zu trauen, mal auszuprobieren. Und dann vielleicht auch mit der Zeit, da entwickelt sich ja eine Erfahrung. Da kriegt man ja auch ein Gefühl dafür, wie klebrig der Teig sein muss, damit er nachher gut wird.
Vivi, ein Tipp. Also es gibt spezielle Mehle für Kuchen, es gibt Mehle für Hefeteig. Es ist immer ratsam, diese Mehle dann auch für den entsprechenden Teig zu nehmen und dann mit der Flüssigkeit herantasten an das Endergebnis. Die Teige immer zuerst mal etwas weich machen, dass sie Zeit zum Nachquellen haben.
Das ist wichtig?
Ja, das ist wichtig.
Das braucht einfach länger?
Ja.
Weil dann der Teil...
Wenn du ihn gleich so machst, dass du ihn zum Beispiel ausrollen kannst und er dann noch nachquillt, dann ist er trocken. Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter.
Ich schaue gerade nach. Also wir haben zum Thema Ersetzen, da hat zum Beispiel in Folge 95 von diesem Podcast hat zum Beispiel Marion gefragt, dass sie beim Stollen das Mehl ersetzen will. Und da haben wir zum Beispiel schon mal über das Thema geredet. Also vielleicht findet sich da ja das eine oder andere auch noch im Podcast an anderer Stelle.
Ja, ich denke schon.
So, die Silke Lenz schreibt, hallo, euer Podcast ist echt hilfreich für Anfänger wie mich. Ich arbeite mich jetzt durch die Rezepte durch, aber traurig macht mich der Verzicht auf Gerstensuppe, mein absolutes Lieblingsessen. Was würdest du als Graupenersatz nehmen? Vollkornreis? Ich weiß, das ist keine lebensentscheidende Frage, aber so unter uns Südtirol-Fans könnte es doch wichtig sein. Viele, viele ganz liebe Grüße aus Hannover. Also, Gerstengraupen, was gibt's da für einen Ersatz?
Erstmal herzlichen Dank für dein Lob. Es tut halt immer wieder auch gut, wenn man mal ein Lob kriegt. Also ich kenne das Problem Gerste. Wir haben früher zu Hause auch immer Gerstensuppe gemacht und es gibt eigentlich keinen so einen ganz richtigen Ersatz. Du musst es einfach mal ausprobieren.
Was könnte man denn probieren?
Man könnte nehmen Buchweizengrütze. Könnte man nehmen und die dann anrösten und daraus dann diese Suppe machen. Schmeckt aber natürlich trotzdem anders. Probier's aus, vielleicht behagt dir das ja.
Vielleicht kann Vivi jetzt eine Forschungsreihe machen mit verschiedenen Sachen und anrösten
und
trocknen.
Uns dann sagen, welches das Beste war.
Und also, uns dann mitteilen, genau.
Ich muss da ehrlich sagen, ich habe seither keine Graupensuppe mehr gemacht. Also keine Ersatzgraupensuppe.
Gut, die Ilse aus Kandel. Ich habe heute das leckerste Sauerteigbrot meines Zöli-Lebens gebacken. Und ein Glas voll Starter-Sauerteig wartet im Kühlschrank für mein nächstes Kanihua-Sauerteigbrot. Kanihua,
das ist so eine...
Man das. Kanihua, haben wir schon mal drüber gesprochen.
Das haben wir schon mal gesprochen. Das ist so eine kleine Zwerghirseart.
Ach, das war das, genau.
Ja.
Dann schreibt sie weiter. Danke sagen möchte ich Trudel und ihrem reichen Erfahrungsschatz, den sie uns alten wie jungen Zöliakiehasen weitergibt. So ein Schatz ist unbezahlbar. 3 Ausrufezeichen, dafür 1000 Dank. Och, das war schön.
Das war sehr schön und das war jetzt auch keine Frage, aber wie gesagt,
ihr dürft uns in die Fragenbox auch Lob ruhig schreiben. Lob reinschreiben.
Und ich habe gerade am Wochenende auch wieder ein Sauerteigbrot gebacken. Es geht halt nichts über ein richtig gutes Sauerteigbrot, was einfach länger hält und saftiger ist.
Ja,
und
was passiert da? Also der Sauerteig, das sind ja, also so wie ich es verstehe, ist der Sauerteig, sind halt im Prinzip auch Hefen, aber die sind halt wilde Hefen, die aus
und
der Luft kommen.
Und die oft einfach auch besser vertragen werden. Also gerade diese langgeführten Teige werden besser vertragen als so ein schnell aufgeblasenes Hefeteigbrot.
Und das sorgt dann dafür, dass der Teig saftiger bleibt, dass er länger hält. Also unsere Erfahrung hier im Haus und nicht glutenfrei, aber mit normalem Brot ist ja, dass so ein Sauerteigbrot, also so ein hefebasiertes Brot, das ist nach 2 Tagen trocken und so ein Sauerteigbrot hält locker mal 5 Tage oder länger.
Ja.
Also bleibt feucht, bleibt
frisch. Ich habe es also schon mit nach Holland genommen und habe es also dort im Kühlschrank gehabt und es hat also wirklich bis zum letzten Tag war es gut. Die letzten Scheiben habe ich dann kurz im Toaster aufgebacken, aber es war noch wunderbar.
Mhm. Und Sauerteigbrot, je nachdem, wie kräftig man das macht, muss ja auch nicht wirklich richtig sauer schmecken. Das ist ja auch so eine, also das war für mich früher immer so ein Missverständnis, dass ein Sauerteigbrot immer sehr sauer ist, aber das ist ja meistens nur leicht gesäuert.
Es kommt immer darauf an, wie viel Sauerteig ich dazugebe, welchen Sauerteig ich mache. Ich habe ja auch diesen Lievito Madro, diesen hellen milden Sauerteig, der also eben das Brot auch sehr gut macht und aber milder ist.
Mhm. Tja, ja. Also Sauerteigbrot, keine Angst davor. Es gibt auf glutenfrei-kochen.de gibt's Rezepte dazu. Kann man mal ausprobieren. Die Tina schreibt, liebe Trudel, erstmal ein ganz dickes Lob an Sie. Ich habe vor, dich darf man duzen, oder?
Schon, ja. Auf jeden Fall. Ich bin die Trudel.
Genau. Ich habe vor einem guten Jahr erfahren, dass meine 7-jährige Tochter Zöliakie hat. Dass die Umstellung auf glutenfreie Ernährung so gut geklappt hat, habe ich zu einem sehr großen Teil Ihnen zu verdanken. Vielen lieben Dank dafür. So, das ist
heute gibt's Lob ohne Ende.
Ja, das tut uns aber auch gut hier.
Ja, natürlich.
Sie schreibt weiter. Obwohl langsam die Routine einkehrt, habe ich eine Frage an Sie, die mich zurzeit sehr beschäftigt. Ich habe schon öfters gelesen, dass vor Arsen in Reis und Reisprodukten gewarnt wird. In der ersten Gluten-Free-Zeitung oder Gluten-Free-Zeitung war auch eine Expertenmeinung dazu abgedruckt. Dieser Bericht hat mich jetzt doch ziemlich verunsichert. Ich habe es so verstanden, dass den Zöliakie-Betroffenen dazu geraten wird, alternative glutenfreie Getreidesorten zu verwenden. In den meisten glutenfreien Produkten, auch von den bekanntesten Marken, ist aber Reis als Stärke oder Mehl enthalten. Auch die Sauerteige, die für Brote verwendet werden, bestehen aus Reismehl. Dazu finde ich, dass es fast unmöglich ist, die Verzehrsmenge zu reduzieren. Bei uns in der Familie wird auch Reis als Beilage regelmäßig und gerne gegessen. Ich habe jetzt etwas Angst, dass die glutenfreie Ernährung doch auch gesundheitliche Nachteile für meine Tochter mit sich bringt. Ich versuche schon so viel wie möglich selbst zu backen. Nur zeitlich ist mir das leider nicht immer möglich. Wie sehen Sie dieses Thema? Was würden Sie mir raten? Vielen Dank und ganz liebe Grüße, Tina. Das ist natürlich jetzt eine Frage, die
ja, die auch für mich schwierig ist, weil ich dafür natürlich keine Fachfrau bin. Aber ich habe natürlich das auch mit sehr großem Interesse verfolgt, habe also im Internet recherchiert, habe auch Sendungen darüber gesehen. Und da wurde zum Beispiel, also ich habe auch einen Link gesetzt zu diesem Arsengehalt im Reis. Ich esse nach wie vor Reis. Ich habe also eben in diesen Berichten auch gehört, dass Basmati-Reis wohl am ungefährlichsten ist. Und was in diesen Berichten auch noch gesagt worden ist, man soll gucken, wenn man Reis kauft, dass er nicht aus China ist, dass er aus Italien zum Beispiel ist. Und natürlich vielleicht auch noch auf Bio schauen, aber die hundertprozentige Garantie kann ich euch nicht geben.
Also ich sehe sowas. Also ich denke, man muss solche Sachen ernst nehmen, aber ich sehe sowas auch immer im Rahmen unserer, ich sag mal, Nahrungsmittelsicherheit. Wie gesagt, Experten sind wir für das Thema nicht, aber wir haben Grenzwerte für Dinge. Diese Grenzwerte sind in der Regel natürlich für was gut.
Ja, natürlich.
Und dazu gehören auch Grenzwerte für Giftstoffe und Arsengehalt und so weiter. Das andere ist, es gibt ja es gibt ja Völker, die hauptsächlich Reis essen und von Reis leben. Also da wäre ich jetzt einfach mal etwas vorsichtig, weil es ist natürlich relativ schnell irgendwie das der Problem. Teufel an die Wand gemalt und es werden auch immer wieder Sachen als super giftig bezeichnet, aber eben auch nur von Teilen der Bevölkerung, die also ich persönlich muss sagen, dass unsere Lebensmittelgesetze schon auf wissenschaftlichen Grundsätzen basieren.
Ja.
Und
das Problem beim Reis
in der Regel kann man sich darauf auch verlassen. Wir haben die besten und sichersten Nahrungsmittel, die wir je hatten heute. Da bin ich 100% davon
also
überzeugt.
Also ich denke, wenn ich mir überlege, was wir in der Kindheit abgekriegt haben, da ist grundsätzlich das Gemüse auf dem Markt in Zeitungspapier eingewickelt worden. Irgendwann hieß es dann, die Druckerschwärze ist gefährlich.
Enthält Blei.
Ja, also wie gesagt, ich bin schon sehr dafür, mich gesund zu ernähren.
Es gab Zeiten, da hat man Kinderbettchen mit quecksilberhaltiger Farbe gestrichen.
Ja, natürlich. Oder überhaupt die Häuser, die Holzdecken und so, diese Holzschutzmittel. Aber das wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Das Problem beim Reis ist, dass der Reis in Wasser wächst. Und dass der, gerade diese Felder in China und so, dass das Wasser einfach giftig ist. Und der Reis das eben aufnimmt.
Wasser ist nicht giftig, sondern...
Was da eben reinkommt in das Wasser. In China gibt's ja wahnsinnig viel Smog und Dinge, die nicht gut sind. Und wenn die dann im Wasser auf den Reis übergehen, ist das mit Sicherheit nicht gut.
Natürlich, aber nochmal, muss das alles wirklich mit wenig Panik sich anschauen, sondern mit fundierten Hintergründen. Das
also
ist auch wichtig.
Meine Regel ist, alles in Maßen, aber nicht alles aufgeben.
Natürlich nicht. Die Sandra. Hallo Trudel, ich bin etwas verwirrt in Bezug auf Kartoffeln. Ich war immer der Annahme, dass diese ohne Gluten seien. Ich hatte jetzt aber von Dr. Frobös ein Video auf YouTube gesehen, in dem er sagt, dass Kartoffeln durch Fett doch Gluten entwickeln können. Hast du da Erfahrung mit, beziehungsweise schon einmal was drüber gehört?
Also
geht so in eine ähnliche Richtung.
Ja, genau. Ich würde sagen, das ist also der größte Quatsch, den ich seit langem gehört habe. Kartoffeln sind glutenfrei und Kartoffeln können nicht durch glutenfreies Fett Gluten entwickeln, auch nicht durch die Hitze. Also ich esse liebend gerne Kartoffeln, ich esse gerne Bratkartoffeln, ich esse gerne Pommes frites. Wichtig ist, dass wenn du jetzt irgendwelche Fertigsachen aus Kartoffeln kaufst, da musst du drauf achten, ob Gluten drin ist. Aber die Kartoffel als solche ist glutenfrei. Lass dich da nicht verrückt machen.
Ja, ich versuche auch gerade.
Also.
Naja, das Ding ist natürlich, dass heute es viele Plattformen gibt, auf denen auch viel erzählt werden kann. Wir haben ja einen Podcast, wir haben auch eine Plattform und uns hören auch ein paar Leute zu.
Ja, und wir sind eben auch keine Fachleute dafür.
Und wir sind deshalb aus diesen Gründen auch immer extrem vorsichtig, jetzt plötzlich einen Teufel an die Wand zu malen, der da vielleicht nicht ist. Aber es gibt halt viele, die das tun und unter Umständen möglicherweise Leute, die mit diesem Thema nicht viel zu tun haben oder sich nicht mit dem Thema auskennen. Wir haben, ich meine, guck dir doch deine eigene Krankengeschichte an.
Ja, natürlich.
Bis bei dir die Zöliakie diagnostiziert wurde, hat es wie viele Jahre zu Doktoren gehen gedauert?
Ich würde mal sagen mindestens 45. Ich habe es von Kind an und
schon, aber als dann wirklich die Symptome richtig schlimm wurden, dann hast du mehrere Jahre
ich
einen Doktor nach dem anderen rausgesucht. Das sind alle studierte Mediziner gewesen und von denen haben alle bis auf den letzten es nicht geschafft, deine Zöliakie zu diagnostizieren. Das heißt, selbst die Leute mit der medizinischen Ausbildung haben ihre Fachgebiete, in denen sie super sind. Ich schaue gerade Dr. Frobös an. Der ist
ich habe da schon von gehört, aber jetzt
Sportmediziner. Das ist kein Ernährungsmediziner. Ich unterstelle dem jetzt mal einfach, dass er vielleicht in dem Bereich Zöliakie nicht so tief drin steckt wie andere.
Vielleicht geht's um Ernährung bei Sportlern.
Möglicherweise
und Kohlehydrate
kann
und sonst was.
Genau.
Aber
im Bereich Ernährung ist so viel Voodoo unterwegs. Da bin ich echt mittlerweile vorsichtig, wenn schon wieder eine neue Studie rauskommt, die irgendwas beweist angeblich. Also da bitte ich auch alle um ein bisschen Vorsicht, weil an der Stelle ist echt viel unterwegs, was, ich will jetzt dem Dr. Frobis nichts Böses unterstellen, der meint das sicher gut, aber ein Sportmediziner und ein Ernährungswissenschaftler sind halt nochmal zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, ich bin zum Beispiel kürzlich gefragt worden von einer Bäckerin, die in der Bäckereischule in der Schweiz gehört hat, dass man Fett, in dem Glutenhaltiges frittiert ist, nur filtern muss und dann könnte man es für Glutenfreies nehmen.
Und das sind die Fachleute, die sich mit Brot auskennen.
Das Gluten würde durch die Hitze zerstört und Leute, das stimmt einfach nicht.
Ja, also insofern, man sollte das, im Englischen gibt es einen schönen Ausdruck, da sagt man immer, you should see this with a grain of salt, man sollte sich das mit einer Prise Salz betrachten, was so viel heißt wie ein bisschen Skeptizismus gegenüber solchen Aussagen ist eigentlich immer angebracht und ich denke, wenn man das Ganze kritisch betrachtet, eben auch Aussagen, die gleich alles böse an die Wand malen, dann geht man wahrscheinlich ein bisschen entspannter durchs Leben.
Genau so.
Ja, und wir freuen uns auf weitere Fragen von euch. Bitte werft ihr uns über den Zaun. Wir sind hier erreichbar am einfachsten unter glutenfrei-kochen.de, dort auf dem Podcast. Und dann findet ihr einen großen grünen Knopf. Da steht drauf Fragtrudel. Da dürft ihr Fragen, Wünsche, Anregungen reinwerfen. Gerne auch Lob. Und dann sammeln wir. Und sobald wir wieder ein paar beieinander haben, werden sie hier auf der Sendung besprochen. Und das war's für diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder da mit einem neuen Thema. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt. Über 900 glutenfreie Rezepte und weitere Informationen auf www.glutenfrei-kochen.de.